A Diary of Health, dein Chiropraktik-Podcast. Schon Pfarrer Kneipp hat gesagt, Gesundheit gibt es nicht im Handel, sondern nur durch den Lebenswandel. Darum beschäftigen wir uns hier mit der Optimierung der 5 Säulen der Gesundheit. Funktion des Gehirns, Nervensystems, Schlaf, Bewegung und Sport, Ernährung und psychisches Wohlbefinden. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Diary of Health. Noch einmal mit der wunderbaren Esma Storck und ich freue mich riesig, weil wir reden heute speziell über Ernährung, Mikronährstoffe für Kinder und Schwangere, weil das nochmal speziell ist. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen drüber geredet. Eigentlich kam ja auch ein bisschen raus, Frau und Mann ist ein Riesenunterschied, auch von der Ernährung, wo vielleicht auch Frauen mit diesen neuen Ernährungsmythen fast mehr Probleme haben wie Männer. Finde ich auch so ein bisschen, also erlebe ich auch in meiner Praxis, dass ich Gefühl habe, Frauen strugglen mehr. Aber natürlich ist es so, und das verstehen wahrscheinlich die allerwenigsten, wie sich das eigentlich auf Kinder ausübt und auf Schwangere. Früher war es ja auch bei Schwangeren auch so, dass man gesagt hat, in der Medizin um Gottes Willen keine Mikronährstoffe, nichts nehmen. Das ist ja auch alles, so finde ich in der modernen Welt, ein bisschen Schnee von gestern. Hat so gefühlt getan, als wären Schwangere manchmal wie schwer krank. So ist es
oder
oft.
Außerirdische.
Oder Außerirdische, genau. Und vielleicht starten wir doch mal mit dem Thema Kinder.
Sehr gerne.
Erzähl mal ein bisschen was, wie sich Kinder eigentlich, ja, das ist immer eine schwere Frage wahrscheinlich, hat man letztes Mal auch, ernähren sollten, was sie tun sollten, was natürlich ist. Du hast dir erzählt auch von deiner Erfahrung mit deinem Neugeborenen, wo dann die Zähne schlecht waren und so, aufgrund vielleicht von der Mangelernährung, die du hattest, oder?
Mhm, richtig.
Und Zähne sind eben wie ein bisschen so, man kann über Zähne viel reden, aber ein bisschen so ein Gradmesser. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wo ich viel Fette angefangen habe wieder zu essen, viel Fleisch, dass meine Zähne viel vitaler wurden, viel weniger Entzündungsreaktionen haben. Wenn man diesen ganzen ganzheitlichen Zahngurus auch so ein bisschen folgt, kommt das eigentlich auch immer ein bisschen raus. Die machen ja auch ein Mikronährstoffbild und gucken dann Hochvitamin D, Omega-3, blablabla, gute Öle, gute Fette, Fleisch, so ein bisschen weg von Zucker, aber auch so ein bisschen weg von einfachen Kohlenhydraten und so weiter. Aber erzähl mal ein bisschen was über Kinder. Dann bitte, worauf die Eltern achten sollten, was wichtig wäre für die Kinder, für ihre Gesundheit, vielleicht auch beim heranwachsenden Kind. Wenn man es denn schafft, ich habe auch 2 kleine Kinder, ist gar nicht so leicht, die Kinder zu überreden zu wahrscheinlich guter Ernährung, aber was sollte man machen?
Ja, beginnen wir vielleicht mal bei den Babys. Und zwar, ja, ist es, ja, eigentlich müsste man ja schon bei einer Frau in der Kinderwunschphase beginnen, aber machen wir jetzt mal mit den Babys.
Ja, beginn da.
Weil es beginnt tatsächlich schon viel, viel früher. Die Gesundheit von einem Kind beginnt schon vor der Empfängnis.
Voll.
Bei der Frau. Das heißt, wenn man es einfach gesprochen sagen würde, dass eine Frau im gebärfähigen Alter oder mit Kinderwunsch schon so gut nährstofftechnisch und gesundheitlich aufgestellt sein sollte, wie sie es ihrem Kind wünscht. Denn es ist tatsächlich so, dass wenn die Frau Probleme mit dem Darm hat, wenn die Frau Nährstoffmängel hat, all das überträgt sich 1:1 auf dieses Baby. Selbst das Mikrobiom von der Frau wird eins, von der Mutter wird 1:1 an das Baby weitergegeben. Und da sieht man erstmal, wie wichtig es ist, eigentlich erstmal bei sich selber zu beginnen. Interessant wird auch, wenn man noch den Mann mit ins Spiel nimmt. Ne? Also auch die Gesundheit des Mannes spielt eine große Rolle, nicht nur die der Frau. Die der Frau ist essentiell, aber wenn der Mann auch gewisse Defizite hat, dann zeigt sich das auch an den Kindern. Und dann geht's halt weiter in der Schwangerschaft. Ne? Viele Frauen, die sind dann erstmal unsicher, was darf man, was darf man nicht. Also ich kenne so viele Frauen, die bekommen dann erstmal vom Frauenarzt so einen Zettel mit verbotenen Lebensmitteln. Und dann steht dann sowas drauf wie halt rohe Eier, roher Fisch, rohes Fleisch und so weiter. Ne? Also bestimmte Käsesorten, die aus Rohmilch gemacht wurden, ganz gefährlich. Und so.
Ja, weil halt 1:5 Millionen die Wahrscheinlichkeit ist, dass du, weiß der Kuckuck, Botulismus kriegst oder ich weiß
ja,
nicht,
oder Salmonellen
Krankheit.
Oder Campylobacter, wobei den gibt es auch im Supermarkt Salat, den kann man sich auch ganz schnell im Salat holen, nicht nur im Käse.
Ja, wahrscheinlich
aber,
sogar.
Genau, richtig. Also ja, es gibt heutzutage, ich finde, leider sehr wenig Unterstützung für Frauen, für Schwangere vor allem, um da irgendwie mal zu sehen, ne, wie wir in der letzten Folge schon gesprochen haben. Viele Frauen haben halt eine Diätkarriere hinter sich, haben verschiedene Diäten ausprobiert, Intervallfasten hier und da, haben zwischendurch vielleicht mal hormonelle Probleme gehabt. Dann spielt natürlich das voranschreitende Alter von Frauen heutzutage. Ich war ja auch selber eher in der Spätgebärende, in den Mitte 30ern, jetzt sogar in 40ern.
Ich sehe viel jünger aus.
Und ja, je älter man natürlich isst als Frau, desto anspruchsvoller ist ja dann auch der Körper, ne, was gewisse Nährstoffe angeht. Man hat mehr Stress, man verbraucht mehr, man hat eine Geschichte hinter sich, vielleicht schon irgendwelche Krankheiten, Vorerkrankungen und so weiter. Also da spielt so wahnsinnig, wahnsinnig viel rein. Was man aber gesehen hat zum Beispiel, dass heutzutage, vor allem auch in Deutschland, Schwangere, die meisten Schwangeren extrem unterversorgt sind. Wirklich unterversorgt sind mit den allerwichtigsten, sagen wir mal, für die Entwicklung des Babys Nährstoffen. Fangen wir mal an mit den fettlöslichen Vitaminen. Du hast vorhin jetzt auch erwähnt, dass deine Zähne besser geworden sind durch Fette. Frauen und Diäten, wenn man daran denkt, denkt man gleich, ne, Fett macht Fett. Fettfreie Diäten haben wahrscheinlich jede Frau hinter sich. Und viele haben vielleicht auch gemerkt, Zähne sind ein guter Indikator, wenn man sich sehr fett...
Was sind fettlösliche Vitamine?
Fettlösliche Vitamine ist das Vitamin A, Vitamin D, Vitamin K und EDKA.
Also EDKA, ja, leicht zu merken.
Genau, EDKA kann man sich gut merken. Und
wo ist das viel drin?
Im Ei. Meistens in tierischen Lebensmitteln. Oh. Genau, Vitamin E kommt auch in pflanzlichen Lebensmitteln vor, aber das Vitamin A zum Beispiel, das echte bioverfügbare Retinol, kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor. Man kann zwar die Vorstufe durch Gemüse, Karotten und so weiter, das sind dann die Provitamine, zu sich nehmen. Früher konnten wir auch diese Provitamine gut in das echte Retinol umwandeln. Heutzutage funktioniert es, man hat jetzt auch gemerkt, nicht mehr so gut diese Umwandlung, genauso die Umwandlung von Vitamin K1 und Vitamin K2. K2 ist ein essentielles Vitamin für die Zahngesundheit. K1 ist beispielsweise in Pflanzen drin, also auch in dem Gras. Wir haben in unserer letzten Folge darüber gesprochen, wie wertvoll Weidetiere sind, die aus Gras Lebensmittel machen. Das K1 befindet sich in dem Gras. Wenn eine Kuh jetzt Gras frisst, nimmt sie dieses K1 auf. Und in einem der 7 Mägen wird dann dieses K1 zu K2 verwandelt. Und wenn wir dann Butter oder Milch essen oder auch Eier von Weidehühnern, von freilaufenden Hühnern, dann bekommen wir Vitamin K2. K2 ist und Vitamin A ist auch, sind auch so 2 Nährstoffe, die von Weston A. Price, diesem Zahnarzt amerikanischen, herausgefunden wurde, für die Zahngesundheit essentiell sind. Aber nicht nur, auch für den Vitamin D-Stoffwechsel. Vitamin D-Stoffwechsel, ein richtig gut, ein gesunder Kalziumstoffwechsel ist für Schwangere auch essentiell, damit die Knochenstrukturen und
sollen
so weiter...
Schwangere, sollen das ja eigentlich nicht substituieren, oder doch? Oder empfiehlt man das
Calcium?
Doch? Na, Vitamin D?
Ach, Vitamin D ist ja auch...
Was dürfen denn Schwangere substituieren? Also wenn man da sagst, du gehst da normal zum Frauenarzt, ja, ist doch eigentlich so, dass der Frauenarzt sagt, ein bisschen schwanger ist wie, das kennen wir in der Chiropraktik auch, zu uns kommen ja auch viele und dann wundern sie sich, dass wir so viel Schwangere behandeln, weil es ja eigentlich gang und gäbe ist, dass man sagt, von Schwangeren lässt man die Finger. Natürlich auch aus der Geschichte heraus, wenn der Schwangeren was passiert oder dem Kind, ist meistens der Therapeut schuld, der als letztes dran war. Deswegen weichen ja viele aus und geben zum Beispiel Schwangeren wahrscheinlich auch wenig Mikronährstoffe, weil sie sagen, Gottes Willen, wenn da irgendwas ist, war es der Frauenarzt, der die Mikronährstoffe verschrieben hat. Gott sei Dank ändert sich das ja jetzt, weil man weiß natürlich, der Mangel ist natürlich schlechter als der Überschuss wahrscheinlich?
Genau, vor Vitamin A hat man ja auch eine lange, lange Zeit gewarnt. Vitamin A, ein Überschuss von Vitamin A sei sehr, sehr gefährlich für Schwangere. Das ist er vielleicht auch. Wenn man, sagen wir mal, Vitamin A in seiner künstlichen Form als Supplement zu sich nehmen würde, dann kann man das überdosieren und eine Überdosierung wäre dann für eine Schwangere auch schwierig. Aber wenn wir jetzt Vitamin A aus natürlichen Lebensmitteln essen, zum Beispiel, wenn jetzt eine Schwangere Lust hätte, jeden Tag ein Stück Leber zu essen, Leber ist in wahnsinnig viel Vitamin A enthalten, dann kann sie das nicht überdosieren, weil der Körper würde aus natürlichen Lebensmitteln irgendwann mal, wenn er merkt, okay, ich habe jetzt genug Vitamin A, würde einen Stopp reinmachen, dann würde am nächsten Tag die Schwangere gar keine Lust mehr haben oder würde Übelkeit bekommen, wenn sie nur an eine Leber denkt. Genau, also da muss man wieder ein bisschen unterscheiden zwischen natürlichen Lebensmitteln. Natürliche Lebensmittel kann man nicht überdosieren, auch wenn man 10 Eier am Tag essen würde. Weil der Körper ist so intelligent, der weiß dann irgendwann, okay, es ist genauso bei Kindern. Kinder sind wahnsinnige intuitive Esser. Schwangere sind auch intuitive Esser. Also wenn eine Frau schwanger ist, dann spricht der Körper etwas lauter wieder zu ihr als zuvor und sagt dann, ich brauche das, ich brauche jenes. Deswegen gibt es dann oft auch diese gewissen Gelüste auf verschiedene Sachen. Und Kinder haben auch ein sehr intuitives Essverhalten. Dinge, die sie nicht gut verstoffwechseln können, verweigern sie meistens. Und Dinge, die sie gerade brauchen an Nährstoffen, das könnten die dann 5 Tage hintereinander ständig essen.
Voll, voll. Da musste ich jetzt gerade irgendwie denken, auf was man immer keine Lust hat. Ich musste da komischerweise an Bier denken. Ne? Man hat ja auch oft das Gefühl, jetzt hat man richtig Lust auf Bier. Einen Tag, den zweiten Tag und irgendwann stößt, mag man es nicht mehr. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger Vergleich, aber das ist witzig, wenn du sagst, sich so ein bisschen, natürlich, der Körper ist ja, man sagt ja, es gibt Körper, Geist und Seele, ne? Und Essen ist natürlich auch viel Seelenleben. Weißt du, haben wir auch geredet, wenn man sich so geißelt mit irgendwelchen Diäten oder wo du auch beschrieben hast, mit dem Veganismus und eigentlich einem nach was ganz anderem gelüstet. Das heißt, es ist ja super wichtig beim Essen, dass die Seele auch mit ist und man intuitiv ja auch total oft spürt, eigentlich, wenn man noch bei sich selber ist, was natürlich viele in extremen Diäten, also vielen geht ja auch eine gewisse Pathologie voraus, auch psychisch, dass man sagt, jetzt will man in extreme Sachen gehen. Weil wenn natürlich man total bei sich ist, in der inneren Ruhe, vertraut man ein bisschen drauf, was will der Körper eigentlich selber. Ja, es gibt eine gewisse Logik, dass man sagt, am Abend 2 Tafel Schokolade, das kommt jetzt vielleicht nicht aus dem intrinsischen Gefühl, dass ich jetzt mir was Gutes tun will, aber man merkt ja selber, man geht oft zum Essen und denkt sich, ah, jetzt habe ich mehr Lust auf ein bisschen mehr Fleisch, heute ein bisschen mehr einen Salat, weißt du, also der Körper, wenn man so ein bisschen ins Gefühl kommt, hört man das ja eigentlich schon ganz gut, oder?
Richtig, ja, genau.
Das eine ist natürlich die Theorie.
Wenn man sich selber spürt,
wenn man sich selber spürt,
ist es heutzutage schwierig. Viele Schwangere fangen dann an, sich selber zu spüren. Da kommen dann auch diese Gelüste her. Du hast vorhin gefragt, ob Schwangere Vitamin D supplementieren sollten. Meiner Meinung nach sollte man Vitamin D nur dann supplementieren, wenn man wirklich im Blut einen Mangel nachgewiesen hat. Und dann auch immer die Ratio berechnen aus aktiven und inaktiven, also 1,25 und 25 OH Vitamin D. Und da sieht man dann, ob das Vitamin D, was man supplementiert, wirklich am Vitamin D-Rezeptor andocken kann.
Das ist auch ein altes Gerücht. Da muss ich kurz was sagen, weil natürlich viele denken, dass man Vitamin D nicht überdosieren kann. Und natürlich kannst du es überdosieren. Und das führt, Vitamin D-Überdosierung führt natürlich zu Kalziumfreisetzung. Und das ist natürlich im Blut, kann natürlich extrem entzündungsfördernd sein. Das ist das, was viele vielleicht da kurz wissen sollten, aber...
Ne, genau, richtig. Das Kalzium, das dockt dann nicht an dem Vitamin-D-Rezeptor an, sondern an der Zellmembran. Und wenn das Kalzium sich an die Zellmembran legt, dann ist das wie so eine Art Verkalkung. Wir kennen ja den Begriff der Verkalkung der Zelle. Das Problem ist dann, dass da keine Nährstoffe mehr reinkommen, keine Gifte mehr aus der Zelle raustransportiert werden. Und dann kommt es irgendwann mal zu dieser Erschöpfung und zu den Entzündungsprozessen im Körper. Und deswegen ist es meiner Meinung nach schon immer wichtig, messen zu lassen, immer beide Werte messen zu lassen und zu schauen, wirklich mit einem Therapeuten zusammen, wie ich das bekommen kann. Am besten wäre es natürlich, wenn wir genug oder ausreichend Vitamin D im Sommer tanken würden. Dazu müssten wir aber ungeschützt in die Sonne gehen, was halt auch wieder ein sehr kontroverses Thema heute ist. Wenn ich mich natürlich den ganzen Sommer von morgens bis abends mit Creme einschmiere, dann hat mein Körper ja gar keine Möglichkeit, Vitamin D zu tanken. Also man muss auch im Sommer immer irgendwo, natürlich nicht in der prallen Mittagssonne, und man soll auch natürlich keinen Sonnenbrand bekommen, aber es gibt Zeiten vormittags, nachmittags noch, wo die Sonne noch nicht so stark ist, beziehungsweise jeder hat ja auch erstmal so seinen Eigenschutz, der hält 15 Minuten, 30 Minuten an, dass man da auch ohne Sonnenschutz mal ein bisschen in die Sonne geht, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, Vitamin D zu tanken, damit wir dann auch Reserven über den Winter haben. Warum sind so viele Menschen im Januar, Februar, März krank? Warum kommen die ganzen Grippewellen, die ganzen Viren, Bakterien? Weil bei den meisten jetzt, wir sind ja jetzt im Februar, der Vitamin-D-Spiegel schon wahnsinnig niedrig ist.
Das stimmt. Na gut, da kann man sich natürlich auch, da kann man natürlich dann viel philosophieren. Hast du denn, wenn du sagst, okay, wir waren beim Thema, du bist schwanger, das Kind entwickelt sich in deinem Bauch, was ist die richtige Ernährung fürs Kind? Genau. Also was wären wichtige, essentielle Dinge, die man schon essen sollte, weil es wichtig ist fürs Kind, für die Entwicklung vom Kind?
Also ja, so wie wir im ersten Podcast auch gesagt haben, eine Mischkost, wo alles dabei ist, natürlich, sagen wir mal,
der... Da schenkt man ein bisschen ein, da denkt der eine, der sich zuhört, Mischkost ist von Gummibärchen bis Pflanzenöl, das sollte man ja wahrscheinlich nicht machen, sondern sag mal so ein bisschen, was wirklich wichtig wäre.
Genau. Was sehr wichtig für Schwangere ist, ist Cholin. Sagt dir Cholin was? Cholin ist ein semi-essentieller Nährstoff, dessen Bedeutung erst seit ungefähr so 4-5 Jahren wieder in den Vordergrund getreten ist. Man hat auch viele Tests an Schwangeren gemacht und gemerkt, dass die meisten von denen einen Cholinmangel haben. Mhm. Cholin kann zwar auch vom Körper selber hergestellt werden, aber nur zu einem kleinen Teil. Cholin müssen wir über die Nahrung größtenteils aufnehmen, damit das seine Arbeit im Körper verrichten kann. Das ist wichtig für die Gehirnfunktion des Kindes, also die Gehirnentwicklung, für
Wo
die
ist das
Entwicklung
drin?
Eines Nervensystems ist es wichtig. Cholin ist überwiegend in tierischen Lebensmitteln, also in hoher Konzentration.
Sind wir wieder beim Ei, gell?
Dann sind wir wieder beim Ei. Ei ist wahnsinnig cholinhaltig, also ist eigentlich das Lebensmittel, wo am meisten Cholin enthalten ist. Genau. Für die Lebertätigkeit, für die Muskeln. Cholin ist eigentlich so eins, ich würde sagen, wenn ich eine Schwangere fragen würde, was brauche ich an Nährstoffen, bitte, ich würde sagen, achte darauf, dass du genug Cholin zu dir nimmst, weil das für die Entwicklung des Babys unglaublich wichtig
aber
ist.
Aber du sagst nicht über Mikronährstoffe, gell, wie viele dann denken? Weil jeder Mikronährstoff hat auch wieder das Problem, der braucht 1000 Kofaktoren. Das wird dann wieder sehr philosophisch. Also eigentlich ist die Basis...
Die Ernährung ist immer die Basis. Die Ernährung sollte das Fundament sein. Und wenn aber die Ernährung irgendwo nicht so konzipiert werden kann, aus Unwissen oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dann kann man ja immer noch zu Nahrungsergänzungsmitteln zugreifen. Aber ich persönlich bin auch ein Fan eher davon, wirklich zu schauen, dann zu messen, wo habe ich einen Mangel und dann fülle ich diesen gezielt auf. Ein Lifestyle, der heute so gelebt wird, so ich nehme andauernd und ständig und irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, nur weil ich gerade eine Werbung eingespielt bekommen habe, weil das gerade für irgendwas gut ist und so, da bin ich mittlerweile absolut dagegen. Ich habe auch selber viele, viele Jahre meines Lebens einfach mal so zwei Hände voll Supplemente zu mir genommen, weil ich dachte, ach ja, das ist gut dafür, das ist gut dafür. Ich war trotzdem extrem im Mangel, weil meine Ernährung, das Fundament, die Basis nicht gestimmt hat. Ne? Also man muss immer sagen, das ist das Fundament und man kann obendrauf immer ein bisschen was ausbessern.
Weißt du noch sowas wie Cholin? Oder wahrscheinlich weißt du es, sag mal.
Für Schwangere?
Ja.
Für Schwangere, ja. Also die fettlöslichen Vitamine hatten wir. Also Vitamin A ist sehr wichtig für Schwangere. Das Cholin ist wichtige Fettsäuren. DHA für die Entwicklung des Babygehirns. Also Omega-3-Fettsäuren.
Omega-3, aber dann schon auch, man sagt ja klassisch Olivenöl. Leinöl, Omega-3,
Fischöl.
Mhm.
Ja, das ist eine gute Kombination.
Also das ist generell wahnsinnig fürs Immunsystem, gell? Also diese Fettsäuren, was viele nicht verstehen, sind ja unglaublich wichtig fürs Immunsystem, weil sie natürlich die Zellmembran der Mitochondrien schützen.
Genau, richtig.
Und sie flexibel halten, ne? Genau. Anders wie wir gesagt haben vorher, das Kalzium, dass das angreifen kann.
Richtig. Die Zellmembran erneuert sich ja immer und dazu sind diese Fettsäuren notwendig. Man muss halt da wirklich auf die Qualität aufpassen. Das ist meiner Meinung nach das größte Problem. Also einfach mal irgendwo ein Omega-3-Öl kaufen und dann noch schlimmstenfalls in der Kapsel und nicht gut? Richtig. Ja, Kapsel ist generell schon okay, aber man muss halt schauen, dass es frisch ist. Also das in einer Kapsel passiert schneller eine Oxidation, wie wenn das jetzt in einer dunklen Flasche ist. Also,
okay, das habe ich was gelernt, das weiß ich nicht.
Also mir persönlich, also und in den Kapseln muss auch immer noch ein, zwei Zusatzstoffe mit rein. Das ist dann nicht immer so ganz rein. Also man kann es machen. Ich bin jetzt zum Beispiel auch so ein Typ, ich mag diesen Fischölgeschmack nicht. Ich bin großer Fan von Lebertran. Lebertran hat auch sehr viel Omega-3-Fettsäuren, ein bisschen weniger als das normale Fischöl. Aber Lebertran hat zusätzlich noch Vitamin A und natürlich ist Vitamin D, wenn das nicht rausgereinigt wurde. Da gibt es auch zwei, drei Hersteller, wo das Vitamin A und das Vitamin D noch enthalten ist. Also für Schwangere ist zum Beispiel Lebertran meiner Meinung nach etwas, wenn man etwas einnehmen möchte und zusätzlich unterstützen möchte an Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A und D, ist eine gute Sache. Also Lebertran hat man ja auch schon vor 50 und vor 100 Jahren kleinen Kindern in
die Eskimos auch, oder?
Zur Stärkung des Immunsystems. Und der findet jetzt heute wieder Beachtung, der Lebertran. Aber da ist auch wieder die Qualität wirklich entscheidend.
Also schmeckt der so fies, wie er klingt? Nee.
Der schmeckt wirklich fies. Der schmeckt wirklich fies. Bitter nicht, halt fischig, sehr fischig, lebrig. Die Industrie versucht halt diesen Fischgeschmack da raus zu desodorieren. Das Problem ist dabei, dass es halt dann oft auch wieder stark prozessiert wird und dabei auch natürliche Nährstoffe flöten gehen, wie beim Lebertran. Also wenn man da versucht, man kennt ja das Thema mit den Schwermetallen in den Meeren und so weiter. Ne? Das will ja kein Hersteller sich irgendwie ankreiden lassen. Deswegen wird das extrem gereinigt, dieses Öl. Und bei dieser extremen Reinigung gehen halt Nährstoffe verloren. Und beim Lebertran ist es so.
Das mit den Kapseln ist mir hängen geblieben. Sind die Kapseln schlecht, weil zu sagen, die greifen im Mikrobiom an oder im Magen?
Nein, sondern das Öl an sich. Also wenn wir ein Omega-3 ist, das ist ja eine mehrfach ungesättigte Fettsäure. Und mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind wahnsinnig empfindlich auf Licht, auf Wärme. die oxidieren halt schnell. Und das Problem ist bei diesem Fischöl, auch Kapseln, dass die, wenn die bei dir zu Hause ankommen, dass die bereits oxidiert sind. Mhm. Es gibt diesen Totox-Wert, den könnte man sich immer anschauen. Wenn man ein Fischöl kauft, dann muss man sich die Laborergebnisse von dem Hersteller mal genauer anschauen und schauen, wie hoch dieser Totox-Wert ist. Der sollte nicht über 12 sein. Bei den meisten liegt er irgendwo bei 8 oder 9, was meiner Meinung nach aber immer noch zu hoch ist. Der Totox-Wert sagt, wie weit dieses Öl schon oxidiert ist. Das Problem ist aber, dass diese Öle heutzutage auch aromatisiert werden. Es werden halt verschiedene Aromen zugegeben, damit es leichter zu sich genommen werden kann, aber sobald es aromatisiert wird, ist dieser Totox-Wert nicht mehr richtig. Also okay. Ist ganz wichtig, auch bei Leinöl, auch bei anderen Pflanzenölen, Olivenöl und vor allem auch bei Omega-3-Ölen, weil Olivenöl hat zwar auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, aber nicht so viele, sondern Olivenöl hat mehr einfach gesättigte Fettsäure, ungesättigte Fettsäuren. Das oxidiert nicht so schnell, deswegen musst du ein Olivenöl zum Beispiel auch nicht im Kühlschrank aufbewahren. Das würde im Kühlschrank sogar fest werden, also du könntest es gar nicht benutzen. Olivenöl muss nur lichtgeschützt sein. Und am normalen, kühlen Standort, aber nicht im Kühlschrank. Und Omega-3-Fettsäuren, also auch ein Leinöl, also Öle, die überwiegend Omega-3-Fettsäuren oder mehrfach ungefettigte Fettsäuren haben, sollten im Kühlschrank gelagert werden, damit die nicht weiter oxidieren.
Okay, und was mit Proteinen und Schwangeren?
Bei ganz Protein? Wichtig, ganz wichtig. Großes, großes Thema bei Frauen vor allem. Auch man hatte auch bei Studien herausgefunden, dass Frauen sich vor allem schwer tun, auf ihren Proteinbedarf zu kommen, ihren täglichen. Vor allem Schwangere haben einen unglaublich hohen Proteinbedarf.
Erzähl mal, warum Proteine so wichtig sind.
Proteine, ja, das Protein, das Eiweiß, ne, die Proteinstrukturen, das ist auch wieder, wie gesagt, daraus entsteht das Leben. Ja. Und daraus entsteht alles. Wir brauchen das eigentlich für all unsere Funktionen im Körper, für unsere Organe, für unser Gehirn. Wir brauchen das auch für unsere Konzentrationsleistung, für unser Nervensystem, für unsere Muskeln. Also man könnte da ewig lang, für was Proteine gut sind. Und es ist ein bisschen schwierig bei Frauen, die halt dann schwanger sind. Ne? Die wissen dann nicht, mit was soll ich jetzt meine Proteine auffüllen? Ne? Mit Fleisch oder mit pflanzlichen? Es ist ein bisschen noch ein schwieriges Thema. Man muss da für sich so irgendwie einen guten Weg finden, vor allem beim Frühstück beispielsweise. Also das Frühstück sollte immer sehr proteinreich sein.
Das heißt Eier, Speck und?
Joghurt,
Avocado?
Quark, Avocado,
Joghurt,
ein bisschen Rohkost.
Griechischer Joghurt, Kefir,
griechischer
Quark.
Joghurt, Quark, genau. Vor allem aber griechischer Joghurt ist ja stark fetthaltig. Ein Magerjoghurt oder Magerquark hat tatsächlich noch mehr Protein. Aber ich würde da abwechseln.
Also. Hat der dann auch so viele Lactobacillen und so wie ein griechischer Joghurt?
Nein.
Das hat er nicht,
gell? Griechischer Joghurt aber auch nicht, weil das sind ja auch trotzdem immer noch gezielte Fermentationen. Also ein Joghurt aus dem Supermarkt, ein Kefir aus dem Supermarkt ist eine gezielte Fermentation. Man nimmt pasteurisierte Milch oder pasteurisierte Sahne, fügt denen 2 bis 3 verschiedene Bakterienstämme zu. Man hat immer eine feste Fermentationsdauer und dadurch hat man auch immer ein gleichbleibendes Ergebnis. Ein Joghurt ist zwar ganz gut, was Lactobacillen, also Milchsäurebakterien angeht, aber du hast nur 2 bis 3 Stämme da drin.
Okay,
wenn man sich jetzt mal unser Mikrobiom anschaut, ich glaube, es gibt mittlerweile wurden 150 Stämme untersucht rein wissenschaftlich, aber wirklich wird es wahrscheinlich doppelt oder dreifach so viele geben in unserem Darm oder überhaupt in unserem Körper an verschiedenen Bakterien. Und wenn du jetzt bedenkst, du isst jetzt jeden Tag einen Joghurt und hast da so deine 2, 3 Stämme, die du da bekommst, dann ist das eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich bin großer Fan von Joghurt selber machen und Kefir selber machen, weil da kannst du die Fermentationsdauer verlängern. Du kannst mit verschiedenen Methoden, zum Beispiel mit Kefirknöllchen, kannst du diese Milch impfen und dass sich dadurch noch mehr Milchsäurebakterien bilden.
Ja, das wird immer schwieriger für Normalsterblichen wahrscheinlich.
Ja, wobei die Pflege, wir nennen sie immer ganz liebevoll unsere traditionellen Haustierchen. Also ich habe schon seit 6 Jahren meine Kefirknöllchen zu Hause. Die kauft man sich einmal. Das ist das schaut aus wie so ein kleiner Blumenkohl. Das vermehrt sich auch, das wächst auch. Hoppala. Und die kaufst du einmal und die sind sehr pflegeleicht. Die kannst du auch mal ein Jahr lang einfach nur im Kühlschrank in der Milch lassen oder in dem Joghurt. Und wenn du dann mal wieder Lust auf einen Kefir hast, tust du in eine Milch rein, lässt es 24 Stunden stehen und hast du eigentlich das beste Probiotikum, was du so auf dem Markt kriegen kannst. Besser als die ganzen gekauften.
Ich wurde ja viel geinfluenzt in meinem Leben von Dattis Karassian, weiß nicht, ob du den kennst, Nein. Der das Buch geschrieben hat, Why Isn't My Brain Working? Das ist eigentlich so der Worldwide Leader in funktioneller Medizin. ohne jetzt jemand zu nahe zu treten, der denkt, er ist es, aber ich glaube, inoffiziell ist er das. Der hat so ein Bestsellerbuch geschrieben über die Schilddrüse, Why Do I Still Have Thyroid Problems? Das war so das Ding. Und der sagt ja immer, dass diese fermentierten Gemüsesorten, die es gibt, mit das Beste sind für den Darm überhaupt. Richtig. Am Probiotikum, also dass die auch viel besser funktionieren als alles das, was du in der Apotheke kriegst, von irgendwelchen Produkten. Also wie du da auch sagst, dass diese fermentierten Milchprodukte wahrscheinlich selber macht oder diese Gemüsesorten für die Vielfalt des Mikrobioms wesentlich wertvoller sind.
Genau.
Weil als das, wenn man sich denkt, jetzt schiebt man sich halt einfach in der Apotheke
eine Kapsel rein, ja.
Ja, oder halt irgendwelche Pulver, ist ja alles gut, hat jeder schon mal ausprobiert, sicher auch nicht oft das Schlechteste, aber das ist das, was auf Dauer, ich glaube, das verstehen viele nicht, viel, viel besser funktionieren würde.
Ja, es gibt ja Bakterien, die siedeln sich an und es gibt welche, die siedeln sich nicht an. Ne? Also meistens bei den Probiotika, die ich so kenne, die laufen halt einmal durch das Verdauungssystem durch und werden dann ausgeschieden wieder, was jetzt auch nicht schlecht ist, weil wir nennen sie dann immer so gut zahlende Touristen. Das heißt, die gehen schon einmal durch, verrichten da schon ihre Arbeit, tun gut, ne? Deswegen merken auch die Menschen mit Probiotika, dass es ihnen dann besser geht oder die Symptome kleiner werden. Aber die werden oft auch wieder ausgeschieden. Und eigentlich geht es ja darum, dass wir schauen, dass wir die halt auch ansiedeln. Ne? Weil die sind dann die guten Milchsäurebakterien, zum Beispiel Bifidobakterien und so weiter, Reuteri. Da gibt es viele spezielle Stämme, die zum Beispiel auch sehr gut sind, um ja ein eigenes Abwehrsystem zu machen. Also Pilze, Hefen und schlechte Bakterien abzuwehren. Ne? Das ist ja eigentlich so der Sinn der Sache auch unseres Mikrobioms, dass die guten Bakterien die schlechten Bakterien in Schach halten. Und wenn wir ein gut aufgestelltes Mikrobiom haben, dann macht es auch nichts aus, wenn wir mal schlechte Bakterien zu uns nehmen. Weil die schlechten, die sind ja eigentlich an sich überall.
Ja, ja, ich denke mal jetzt so beim Thema Schwangere ist natürlich auch der Riesenvorteil, wenn du sagst, du isst fermentierte Milchprodukte, fermentiertes Gemüse ist sicher was nie schlecht für dich ist und wirkt sich natürlich auch super auf das Kind aus.
Auf jeden Fall. Vor allem, weil das Kind ja auch das Mikrobiom von der Mutter bekommt. Und das bestimmt auch den Start ins Leben. Ne?
Also genau, Kinder, aber das ist was viele nicht, weil man redet immer viel so bei Schwangeren, so Eisen, wahrscheinlich ist auch wichtig, oder? Mhm. Aber ich meine, das ist immer die Frage. Aber das zum Beispiel ist was super interessant ist, wie das Mikrobiom vom Kind, das Immunsystem, das sich ja da bildet, übertragen wird von der Mutter. Und dass man eigentlich ein bisschen auf Darmgesundheit achten sollte und dass man den Darm fördert, natürlich mit fermentierten Lebensmitteln. Mhm. Ja, so wie.
Ja, da gibt's ganz viele. Ja, wir haben auch in unseren Büchern ganz viele Rezepte für einen rote Beete-Quas, Brot-Quas, Kefir, Wasser-Kefir, Kombucha. Da gibt's ganz viele schöne Sachen, um sich da ein bisschen auszutoben. Ja, das Mikrobiom, bestenfalls wird's durch eine natürliche Geburt von der Mutter übernommen, wenn das Kind den Geburtskanal durchquert und dann mit den Bakterien aus der Scheidenflora von der Mutter geimpft wird sozusagen. Und das sind ja dann die ersten Bakterien, die sich dann im Darm von dem Kind ansiedeln. Problematisch wird es leider bei Kaiserschnittkindern, die halt nicht in die Berührung von der Vaginalflora kommen. Die bekommen halt dann die Krankenhauskeime zuallererst und die siedeln sich dann erstmal im Darm an. Deswegen haben diese Kinder leider auch öfter Probleme mit Allergien oder mit Neurodermitis, weil das Darmmikrobiom halt von Anfang an einen schlechten Start hatte.
Hast du, und wenn du sagst jetzt für Kinder, gibt es da irgendwas, die jetzt nicht den Segen genossen haben, natürlich zur Welt gekommen zu sein?
Man kann in den ersten Jahren den Darm wieder gut aufbauen, ja, durch, ich würde sagen, Stillen ist halt meiner Meinung nach die natürlichste Ernährung von Kindern. Und dann zum Beikostalter kann man schon, man sagt, die ersten 1000 Tage eines Babys bestimmen den Großteil der Gesundheit später, die ersten 1000 Tage. Aber
in 3 Jahre?
Ja, inklusive Schwangerschaft ist das, also so die ersten 2 Jahre ungefähr. Da kann man noch sehr viel machen. Was ich auch sehr interessant fand, ist zum Beispiel, wenn Kinder oder Babys zur Beikost viel Stärke bekommen, stärkehaltige, zuckerhaltige Lebensmittel, also zum Beispiel diese ganzen Getreide- und Obstbreie, die wir halt so in den Drogerien sehen, dann entwickelt sich bei dem Baby oder bei dem Kind auch ein Mikrobiom, was halt gerne Stärke und Zucker verstoffwechselt, ne? Also bestimmte Bakterienstämme, die halt dann auch diesen Zucker verlangen.
Was kann man denn da sonst machen? Außer diese Brei, das macht ja jeder.
Nein, also ich habe zum Beispiel meinem Kind keinen Brei gekauft und sondern? Auch gemacht, sondern ich habe mich im ersten Lebensjahr wirklich auf proteinhaltige und fetthaltige Lebensmittel beschränkt, neben dem Stillen natürlich.
Zum Beispiel?
Also die ersten Dinge, die mein Sohn mit so 7 Monaten bekommen hat, waren Eigelb, Eier.
Aha.
Fermentierte Milchprodukte, also Kefir zum Beispiel, selbstgemachter Joghurt, dann Leber. Ich mache gerne Leberpaté, also so eine Leberwurst sozusagen selber. Mhm. Ist ganz einfach, man bratet ein bisschen Leber an mit Zwiebeln, gibt da ein bisschen Butter oder Butterschmalz mit rein, püriert das Ganze, das ist das Beste, das ist der beste Babybrei,
den
es gibt.
Auch,
da ist alles drin, was die Babys brauchen. Knochenmark ist etwas sehr, sehr Feines, da sind sehr viele gute Fettsäuren enthalten für Babys. Da habe ich auch so, man kann halt diese Marksknochen kaufen und die backt man dann im Ofen, da haben wir auch ein Rezept in unserem Buch und dann löffelt man ja dieses Knochenmark raus. Also ich habe tatsächlich mit Getreide und Obst erst angefangen, als mein Sohn 1 Jahr alt war, weil
okay.
Kinder auch im ersten Lebensjahr noch nicht so viel Amylase. Amylase ist ein Enzym, was wir zur Verstoffwechselung von Stärke brauchen. Die bilden das erst aus langsam und man sagt so ungefähr mit 1 Jahr ist das so weit ausgebildet, dass sie ganz gut Stärke verstoffwechseln können. Und wenn sie jetzt aber schon mit 6 Monaten sehr stärkehaltige Lebensmittel bekommen, Getreide, Brezeln, Dinkelstangen, sehr viel halt Obst in Form, halt Zucker in Form von Obst, dann entwickelt sich das Mikrobiom meistens nicht so, wie es sich eigentlich entwickeln sollte.
Okay, super spannend. Mega spannend.
Also Jahr ist ja Muttermilch sowieso die Hauptmahlzeit, also die Hauptnahrung.
Wie, sagen wir mal, ohne da, klar, das ist natürlich auch ein bisschen nicht falsch verstehen für alle Mütter, aber wie schlecht ist es eigentlich für die Gesundheit oder das Mikrobiom, wenn man relativ schnell das Stillen aufhört, wenn es natürlich aus irgendwelchen Gründen nicht geht, sondern wenn man das bewusst entscheidet, ist kein Vorteil für die Entwicklung vom Mikrobiom für ein Kind.
Naja, man muss halt bedenken, dass es kaum Lebensmittel gibt, heutzutage vor allem nicht die für Babys angeboten werden, die annähernd an den Nährstoffgehalt einer Muttermilch herankommen.
Und in erster Linie Proteine und Fette.
Proteine und Fette,
Vitamine.
Mineralien auch, Mineralien, Vitamine, da ist ja alles drin, auch Antikörper. Ne? Es geht ja auch bei Babys und bei Kleinkindern um die Ausbildung des Immunsystems, ne? Und da bekommen sie auch ihre Antikörper und so weiter. Und ja, es ist schwierig. Ich weiß, es ist halt ein Thema bei Frauen, warum hören sie auf zu stillen oder warum stillen sie von Anfang an nicht? Meiner Meinung nach könnte jede Frau stillen und auch lange stillen, wenn sie die Unterstützung hätte von außen. Ne, viele Frauen fühlen sich oft alleine damit oder haben halt einen Druck von der Gesellschaft, von der Familie, merken, dass das irgendwie nicht, dass sie keine Unterstützung bekommen, vielleicht auch nicht vom Partner. Die müssen früh wieder anfangen, in die Arbeit zu gehen, weil der Druck vom Arbeitgeber da ist. Und das sind alles dann so Faktoren, warum Frauen abstillen, was eigentlich sehr, sehr traurig ist, weil eigentlich sollten wir gerade als Gesellschaft die Frauen dabei unterstützen, so lange wie möglich zu stillen. Ne? Das natürliche Abstillalter liegt irgendwo zwischen 3 und 6 Jahren normalerweise. Und es wird ja auch in anderen Kulturen, in anderen Völkern ja heute immer noch so gelebt. Aber
ja, das startet ja schon mit dem Weggeben. Es gibt Naturvölker, die binden ihr Kind 1 Jahr lang um den Körper rum.
Genau.
Dass es nicht wegkommt. Und wir machen heute sind auch 4 Wochen in die Kinderkrippe.
Genau, und es gibt Kulturen, da schlafen die Kinder bis zum 12. Lebensjahr im Elternbett. Also was ja auch ein großes Thema beim Nervensystem ist.
Voll fürs Nervensystem, Schutz, Vertrauen. Das verbildet sich natürlich die ersten Lebensjahre. Und wenn der Schutz, Vertrauen natürlich da gebrochen ist, ist es sehr schwierig für das Gehirn kohärent zu bleiben.
Das sind halt Grundsatzfragen. Ich verstehe natürlich jede Frau, die dann für sich entscheidet, irgendwann mal das Stillen aufzuhören. Aber wenn man jetzt allein nur an die Gesundheit, an die Zukunft von diesem Baby, von diesem Kind denken würde, dann wäre natürlich so lange wie möglich stillen.
Und so lange wie möglich bei den Eltern schlafen.
So lange wie möglich bei den Eltern schlafen, richtig. Und so lange wie möglich eigentlich auch nicht in Fremdbetreuung gegeben werden, was halt heutzutage leider auch sehr schwierig ist, weil halt viele Frauen wieder arbeiten müssen. Also es ist leider immer wieder ein riesengroßer Konflikt, in dem sich Frauen befinden, die Kinder bekommen. Sie wollen natürlich das Beste für ihr Kind, aber die Umstände, die Gesellschaft, die Arbeit, die Finanzen und so weiter und so fort erlauben es halt meistens oder oft nicht, dass dieses Kind halt grundsätzliche Dinge, so wie du jetzt gesagt hast, langes Stillen und so weiter, nicht zu früh binden, Betreuung geben und so, dass halt das nicht gegeben wird.
Die Traumen, die natürlich da passieren, die ersten Lebensjahre, merkst du 20, 30 Jahre später erst richtig, wie die rauskommen. Das weiß man neurowissenschaftlich auch. Und natürlich, je früher man Dinge so traumatisiert, desto interessanter wird es für die nächste Generation.
Ja, man merkt es leider auch schon, finde ich, heute an den heutigen Kindern allein, dass halt so viele schon mit Unverträglichkeiten, Allergien auf die Welt kommen, dass viele schon das große Thema ADHS, das wird ja jetzt auch wahnsinnig aufgebauscht, aber da gibt es auch schon mittlerweile so viele eigentlich tolle Erkenntnisse, dass das keine moderne Krankheit ist, sondern dass das halt ja unser Lifestyle, ne, wie du gesagt hast, es beginnt schon bei Schwangerschaft, bei der Geburt. Wie wurde das Kind überhaupt geboren? Unter welchen Umständen? Welche Nahrung bekommt es? Wie nah wird es an die Eltern gebunden? Welche Bindung hat es? Wie ist das Nervensystem ausgereift? Ne? Das sind alles so multifaktorielle Dinge, die da passieren und ja, wo dann den Kindern einfach irgendeine Diagnose aufgedrückt wird, ne, und dann vielleicht auch noch Medikamente verschrieben werden, während vielleicht kleine Veränderungen im Leben dieses Kindes, sei es vielleicht auch nur die Veränderung der Ernährung, vielleicht da schon sehr viel bringen könnte und sehr viel verändern könnte. Aber leider fehlt vielen heute das Wissen dazu. Das ist das Problem. Auch wieder die Unterstützung von diesen Familien. Kind, das Neurodermitis hat, natürlich bekommt es Cortisonsalben verschrieben, aber man weiß jetzt auch heutzutage, dass man den Darm aufbauen muss und so weiter. Aber da mal wirklich gezielt dran zu gehen, fällt halt vielen sehr schwer, weil die Unterstützung fehlt.
Es gibt ja Leute im Neuroscience, die sagen, dass im Jahr 2040 in den USA jedes dritte Kind im autistischen Spektrum zur Welt kommt. So klassisch, ja. Wenn sich der Ingenieur mit der Informatikerin paart und immer mehr noch linkshirn dominierte Welt ist. Also linkshirn heißt das, wir rutschen natürlich, zum einen ist die Gesundheit, zum anderen natürlich in immer mehr analytisches Denken, gehen natürlich weg von vielen emotionalen Dingen, die auch wirklich sind für die Entwicklung vom Kind. Mhm. Also die Welt ist ja nur noch rational und natürlich sehr, sehr einfach beschrieben, also es ist halt einfach ein sehr, sehr analytisches Denken. Da kennt man noch gar nicht davon, wann natürlich dann passiert fürs Gehirn, dass man nur noch vom Computer sitzt, nur noch vom Blaulicht bestrahlt wird. Noch weg, dann könnte es dann, das wird ja dann dieses Wegkommen von der Natur. Ich finde, am Anfang geht's ja. Schwangerschaft macht man sich nur viel Gedanken, dann kommt man zur Welt und dann passieren eigentlich die exorbitanten Sachen, das ist ja wie so eine, weißt du, dann kannst du sagen, am Anfang, vielleicht kümmert man sich noch ums Kind still, dann merkt man, okay, die Alltagshektik, so bei Frauen, ich bin da manchmal ein bisschen vorsichtig, ob es wirklich an den finanziellen Dingen liegt oder ob es einfach oft auch daran liegt heutzutage. Und das bitte nicht falsch verstehen, dass viele natürlich einfach, wenn man natürlich selber lebt und zwei Kinder hat, wie stressig ist es mit Kindern, lieber sagen, da gehe ich lieber in die Arbeit, weil das wesentlich, also bei weitem nicht die Stressbelastung ist. Das ist ja auch das Witzige, wenn man sagt, ja, die Frau ist daheim und das wäre irgendwie, ja, total entspannt, weil die muss nicht arbeiten. Weil es waren ja so Muster auch in der Gesellschaft. Da weiß ja, dass wenn du ernsthaft daheim mit 2, 3 Kindern bist, das ist ja 100-mal so anstrengend, wie wenn du in deine normale Arbeit gehst. Also wenn das jetzt nicht gerade auf der Bohrinsel ums Überleben kämpfst, ist ein normaler Job, den wir in Deutschland haben, bei weitem sicher nicht so fordernd, wie 2 Kinder zu erziehen. Ne?
Ja, ich muss aber auch sagen, es kommt wieder darauf an, wo kommen wir her, welchen Gesundheitszustand hat diese Frau, welchen Erschöpfungszustand hat sie, wie stressresilient ist sie denn? Und das hat auch wieder was damit zu tun, welche Einflüsse kommen von außen, welche Umwelteinflüsse, Toxine, wie stark ist unser Nervensystem ständig am Regulieren, wie oft und wie viel unsere Leber Gifte entgiften muss, wie unser Verdauungssystem ständig irgendeinen Mist verdauen muss, den wir tagtäglich essen. Ne? Also da ist noch Blaulicht und Schlaf und dann braucht man gar nicht davon zu reden, was wir so an Toxinen zu Hause haben, an Kosmetik, an Reinigungsmittel, unsere Töpfe, Pfannen, Teppiche, Anti-Flammschutzmittel in Matratzen. Also da gibt es eine riesige Palette daran, die uns ja eigentlich den ganzen Tag und die ganze Nacht unseren Körper dazu zwingen, die ganze Zeit zu entgiften, die ganze Zeit mit diesem ganzen Dreck und Mist umzugehen. Und dann ist es natürlich oft so, dass wenn dann die 2 kleinen Kinder zu Hause, ne, gerade zu laut sind oder nervig sind, dass dann unsere, ne, Resilienz, was Stress angeht, auch nicht mehr da vorhanden ist. Ne?
Ja, aber
das merkst du wahrscheinlich auch. Weißt du ja aus deiner Arbeit, ein regulierteres Nervensystem führt ja auch gleichzeitig dazu, dass wir entspannter sind im Alltag, dass wir besser und leichter mit Problemen und mit schreienden Kindern umgehen können.
Ja, das Schlimme ist nur fürs Nervensystem, wenn die ersten 3 Lebensjahre so Traumen erleben, wird es relativ romantisch zu denken, dass du mit 25 durch irgendwelche Techniken oftmals reguliert kriegst, weißt du? Die Dramatik von so einem Trauma, das du so früh erfährst, also dass das Urvertrauen, der Schutz fehlt, das kannst du nicht mit, also was viele Menschen denken, mit der falschen Ernährung oder so vergleichen. Das ist gefühlt 90% von dem ganzen Kuchen.
Bindungstrauma nennt man die, oder?
Ja, ich meine, es ist aber dein Gehirn, wenn natürlich nicht in Schutz und Vertrauen findet, durch einen regulierenden Modus, hast du natürlich immer einen inkohärenten Zustand. Du hast Neuronengewitter und das wird halt ausgeschüttet. Das ist, du kommst nicht in das Gefühl, dass du der Stressreaktion, ich meine, ein Stressor ist ein Stressor, wie du damit adaptierst oder diese Stressantwort gibst, liegt ja daran, was dein Gehirn gelernt hat. Und es lernt natürlich in erster Linie in den ersten 7 Lebensjahren auch, wie stark, wie Schutz der Vertrauen zu dir selber ist. Das ist super schwierig, weißt du? Und das ist deswegen natürlich, ich sage immer, man züchtet sich halt mit der Generation schon wieder die nächsten sehr schwierigen Zustände für die nächste Generation. Also die Frage ist halt, wie man aus dem Strudel rauskommen kann. Hast du denn...
Regulierte Eltern, regulierte Kinder, ne? Sagt man ja auch.
Regulierte Kinder. Ernährung. Ja,
Die Kinder spiegeln uns halt, ne? Die zeigen halt genau das auf, wo bei uns etwas schiefläuft.
Am Ende des Tages ist es immer, wenn man... Zeitlang in der Medizin ist, es geht immer wieder auf das Prinzip der Säulen der Gesundheit zurück. Ja. Wie schaffst du ein Vertrauen in deinem Nervensystem? Wie machst du die richtige Ernährung, Sport? Und selbst egal, in welchem Zustand du eigentlich da bist, mit 20, mit 30, hast du schon krank. Klar, man kann immer drüber reden, aber mach mal mit mir das Krankheitsthema, das kommt dann immer so rein mit der Ernährung. Ja, das ist schon klar. Wenn die Schilddrüse kaputt ist mit 25, ich meine, der Witz, das ist alles nicht so leicht. Das ist auch so ein Thema. Weißt du, Frauen, wo diese Autoimmunkrankheiten explodieren, man tut ja so ein bisschen, ach ja, ja, an der Schilddrüse. Das ist, wenn die Schilddrüse sich nicht mehr reguliert, da hast du ein Riesenthema für dein Leben lang. Du musst mal schauen, wie die Kurven nach oben gehen für schwere Erkrankungen. Ja. Wenn du eine Schilddrüse hast, irgendeine Autoimmunkrankheit von der Schilddrüse, ob es Hashimoto, das wird so ein bisschen abgetan, ja, da musst du ein bisschen Tabletten nehmen. Das Problem ist, das passiert viel davor, gerade für Frauen.
Wir sind ja Generation Pille. Das sagt doch schon alles aus.
Ja, das am Ende des Tages leider so.
Ja. Mädchen bekommen sie mit 14 schon verschrieben wegen ihrer Akne oder aus anderen sonstigen Gründen. Und man weiß jetzt leider heute schon, was die Pille anrichtet mit einer Frau, mit einem jungen Mädchen, vor allem in dem Alter mit 14, 15 oder vielleicht sogar noch früher, wo sich die Organe erstmal noch ausbilden müssen. Ne? Dass die Gebärmutter erstmal noch wachsen muss in dem Alter. Und wenn da von außen schon mit künstlichen Hormonen eingegriffen wird und der Körper fremd reguliert wird, dann ist es ja ganz, ja, irgendwie leicht doch nachzuvollziehen, dass der Körper sich irgendwann mal nicht mehr selber regulieren kann. Ne?
Und man ist immer wieder bei dem Thema, dass Frau und Mann einfach ein wesentlicher Unterschied ist. Man sieht natürlich auch, muss man wissen, viele Erkrankungen explodieren bei Frauen ganz anders als bei Männern. Sind es Autoimmunerkrankungen, sind es Migräne, sind schwere Kopfschmerzen. Die Leute wundern sich auch immer in der Praxis bei uns, weil sie sagen, hey, da sind ja mehr Frauen wie Männer. Da kannst du immer natürlich viel nette Geschichten reindichten, aber es ist in erster Linie so, das siehst du in einer Stadt wie München, dass mit Sicherheit die Frauen mittlerweile viel mehr mit der Gesundheit strugglen, als es Männer sind.
Mhm, aber ich hab eine ganz nette Theorie für mich persönlich. Und zwar, es ist schon so, dass der weibliche Körper ja auch auf, sagen wir mal, auf externe Einflüsse sensibler reagiert als ein Mann. Ne? Und dadurch denke ich, also ist jetzt meine Theorie, dass Frauen, wenn irgendwo in ihrem Leben etwas nicht so läuft, was halt nicht so laufen sollte. Schilddrüsenprobleme werden ja auch oft assoziiert mit Dingen wie, lebe ich überhaupt das Leben, was ich leben möchte? Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich die richtige Arbeit? Habe ich den richtigen Partner? Kann ich meine Meinung frei äußern und so? Ne? Das wird auch oft mit der Schilddrüse assoziiert und dass halt der weibliche Körper da auf Missstände früher reagiert als bei einem Mann. Mann ist da hingegen, glaube ich, etwas widerstandsfähiger. Er kann 10, 20 Jahre lang sich vielleicht mit Fastfood vollstopfen und keinen Sport machen und führt immer noch irgendwo ein normaleres, sagen wir mal, gesellschaftsfähigeres Leben, bis es ihn dann vielleicht mit 50 dann trifft. Ne? Dann kommt dann der Burnout oder der Herzinfarkt oder ich weiß es nicht. Also das ist meiner Meinung nach so der kleine, feine Unterschied zwischen Männern und Frauen. Du kannst mich auch da gerne aus deiner Erfahrung korrigieren, ob du das auch so siehst. Das ist das, was ich so in den letzten Jahren...
Ja, mit dem Herzinfarkt. So, ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich in unserer Gesellschaft so, dass wir Deutschen mittlerweile ja, glaube ich, in Europa die niedrigste Lebenserwartung haben. Alle Leute laufen ja fröhlich rum und denken, wir werden ja so alt, wenn man es dann selber in der Praxis hört. Ja, mit 90 und 95. Ich denke mir immer so, ja, 95, meinst du, wirst du? Also da sagen die Zahlen was anderes. Vor allem sagen ja die Zahlen eigentlich auch gerade bei Männern in Mitteleuropa, dass ja die schweren Erkrankungen wesentlich früher kommen. Das merkst du heute. Du hörst viele Leute mit Herzinfarkten, schweren Herzkrankheiten heutzutage mit 37. Das hörst du relativ oft mittlerweile, woran das liegt. Aber das ist was, da wo ich das Gefühl habe, das gab es in der Generation davor, gab es viele andere Themen, aber noch nicht so. Und bei Frauen merkt man halt auch gewisse Trends. Die Sache ist nur, wenn wir zurückkommen mit den Sachen, was im Kindesalter passiert, und ich glaube, da sind halt in unserer Generation auch viele, sag ich mal, Weichen gelegt worden, warum das heute auch so ist. Weißt du, man kann in viel jetzt bei so Sachen Verschwörungstheorien reindichten, die teilweise wahr sind, vielleicht nicht, vielleicht gesellschaftliche Themen mit dem Stress. Aber ich glaube, dass viel im Kindesalter gelegt wurde, was 30, 40, 50 Jahre das Problem ist. So, wenn du sagst, jetzt nochmal nur, dass wir zum Abschluss kommen mit der Ernährung für Kinder, was sind denn drei wesentliche Dinge, die ein Kind zwischen, das haben wir vorher so ein bisschen besprochen, 0 bis 3 schwanger, zwischen 3 und 12 essen sollte? Was wichtig wäre, ja, wenn man es hinbekommt. Weil natürlich ist es manchmal schwierig, den Kindern zu sagen, ist ja manchmal schwierig, weil sie manchmal halt, sag mal, in Bayern sagt man horklig mit dem Essen sind. Was wären denn drei Dinge, die wirklich essentiell wären? Ich meine, das Ei kommt immer wieder. Also für mich ist es gefühlt, ich rede viel über Ernährung. Ich habe immer das Gefühl, egal was ich ausbilde und mache, das Ei ist für mich das Superfood überhaupt. Ich meine, ohne das, da lachst du, aber...
Deswegen kriegt mein Sohn sein täglich rohes Ei in seinen Shake.
Ja, rohes Ei, ja, okay. Ja. Das, also ein rohes Ei, was wäre noch was, wenn du sagst, also, nur so ganz relativ also schnell gesagt?
Also meiner Meinung nach müssen Kinder Fleisch essen.
Okay, Fleisch.
Wenn man mal betrachtet, wenn man mal eine Mineralstoffanalyse bei Kindern macht zwischen 3 und 10 Jahren, da kommt immer wieder dasselbe Bild raus. Die meisten Kinder haben Eisenmangel, die meisten Kinder haben Zinkmangel, Kupfermangel, Selenmangel, oft auch ein Mangel an B-Vitaminen.
Der natürlich sich gerade B-Vitamine und die Sachen, die du aufgezählt hast, sich natürlich durch Ei und Rindfleisch mal ganz krass gesagt,
sehr
natürlich
gut
wesentlich
beheben lassen. Genau, genau. Und sogar besser als jetzt Supplemente. Mit Supplementierung bei Kindern würde ich auch immer, ne, wenn man das eine supplementiert, Eisen und Kupfer sind Gegenspieler. Wenn man Eisen supplementiert, geht Kupfer runter. Und da ist es immer schwierig, meiner Meinung nach. Wenn wir aber echte Lebensmittel nehmen in Form von Fleisch, das liegt dann in einer komplexen Form da. Da sind dann alle Mineralstoffe, Kofaktoren so in dem Verhältnis drin, damit sich das alles dann nicht wieder aufhebt, ne? Und dass das vom Körper perfekt verstoffwechselt werden kann.
Ja, ich meine, du baust ja im Kindesalter, willst ja auch Muskeln aufbauen und du bist so viel in Bewegung,
Proteine,
du brauchst einfach unglaublich
genau, Proteine, das brauchen Kinder im Wachstum, die müssen ja wachsen. Ne? Ich finde das immer so traurig, ich weiß nicht, ob du das in deinem Freundeskreis bemerkt hast, wenn jetzt sich Familien gegenseitig zum Essen einladen und dann wird schön gekocht und aufgetischt und dann gibt es den Fisch oder den Braten oder irgendwas und dann sitzen da die 4-5-jährigen Kinder daneben und knabbern an ihrer Brezel und an ihrer Gurke, weil sie halt kein Fleisch essen wollen oder das Gemüse oder den Fisch nicht mögen oder so. Da blutet dann jedes Mal
oder so Dinkelnudeln mit irgendeinem komischen Ersatzsalzer-Ding.
Mit Olivenöl und Parmesan oder Butter und Parmesan. Sein. Das ist für mich auch immer so, dieses Nudeln ohne alles oder Nudeln nur mit Salz.
Da hast du halt gar nichts gegessen, gell? Also ich meine, da hast du Nährstoffe, hast du halt gar nichts gegessen.
Genau, wir sind ja zumindest, wir Erwachsene sind ja ausgereift, wir müssen ja nicht mehr wachsen. Kinder müssen wachsen. Das heißt eigentlich an sich, wenn du mal das vergleichen würdest, braucht mein Kind mehr Nährstoffe als ich. Ein Kind ist in der Entwicklung, es muss wachsen. Es geht ja nicht nur um die Muskeln, es geht ja auch um das Wachsen, das Entwickeln vom Gehirn, vom Nervensystem. Kinder brauchen mehr Nährstoffe als wir. Deswegen müssten wir als Eltern eigentlich immer darauf achten, dass die Kinder besser essen, mehr essen. Also mehr heißt nicht in Form von mehr, sondern wirklich mehr Nährstoffe zu sich nehmen als wir.
Und was wäre ein drittes? Also wenn du sagst, erzählt mir das.
Da hat man wieder, kommen wir wieder auf den Darm zurück.
Also komplex, Gemüse,
Obst. Fermentierte Milchprodukte, fermentiertes Gemüse. Man kann auch Obst fermentieren. Ich habe heute früh fermentierte Pflaumen gegessen. Das ist super für die Verdauung und auch für Kinder super. Also auch da wieder diese lebenslange Darmarbeit bei Kindern. Weil nur ein gesunder Darm kann ja auch die Nährstoffe verwerten und aufnehmen. Es bringt nichts, auch wenn wir die besten Nährstoffe, die beste Nahrung, die besten Bio-Lebensmittel zu uns nehmen, wenn unser Körper das nicht verstoffwechseln kann, wenn die Nährstoffe nicht dahin gelangen, wo sie hingelangen sollen, dann ist das alles für umsonst. Voll. Deswegen muss man da auch wieder bei Kindern schauen, dass der Darm gesund ist, dass der nicht löchrig ist, dass da keine Flora vorhanden ist, dass nicht kein Candida-Überwucherung vorhanden ist, dass ausreichend Enzyme gebildet werden können, damit die Nahrung verstoffwechselt wird. Erst dann kommen die Vitamine nämlich in die Knochen, in die Zähne, ins Gehirn und überall da, wo wir sie brauchen.
Das natürlich, da könnte man natürlich das nächste Fass aufmachen. Das natürlich finde ich mit ein bisschen Erfahrung, wir behandeln ja auch viele Kinder. Und was wir oft machen, ist, wir programmieren die Kinderärzte um. Und sagen nämlich, oftmals hörst du leider auch Krankheitsgeschichten, dass Kinder mit gewissen Medikamenten, ohne es aufzumachen, klar, Antibiotika ist so toll, wie sie sind, aber natürlich viel zu früh, viel zu viel dafür bekommen. Und da wird es natürlich auch ziemlich romantisch, einen normalen Darm zu entwickeln, das muss man sagen. Deswegen ist natürlich für Kinder, bitte Kinder, super wichtig, wirklich gezielt und mit viel Hirn den passenden Kinderarzt auszusuchen, der ein bisschen abwägt zwischen, was können wir ein bisschen aushalten. Da braucht man gar nicht das Thema Impfungen aufmachen, wenn man das ernsthaft durchmacht, den Impfkalender.
Ja, mit meinem Sohn
besten noch den amerikanischen, aber dem geht es ja jetzt an Kragen. Ja, muss man ja auch mal heutzutage ganz scherzhaft sagen, das ist ja auch, ich glaube, dass die nächsten 10 Jahre da so verrückte Studien dazu rauskommen werden, da kommen die ersten, da muss man schon aufpassen. Aber das Fass kann man jetzt wahrscheinlich nie auch noch aufmachen.
Ja, ich war mit meinem ersten Sohn damals tatsächlich bei 4 Kinderärzten, bis ich dann, ich glaube, der 5. war dann der, bei dem wir geblieben sind.
Ja.
Ja, also da sollte man schauen, dass man da jemanden an der Seite hat, der einen da vielleicht...
Für alle Zuhörer, die da vielleicht Hilfe brauchen, da kann man sich auch gerne bei uns in der Praxis melden. Dann können wir 2, 3 Leute empfehlen, zumindest in München, die das aus unserer Sicht unglaublich gut machen. Und jeder weiß, der einen richtig guten Kinderarzt hat, das ist fast wie Zauberei, finde ich. Also was ich da schon erlebt habe, mit richtig guten Leuten, die ganzheitlich denken, das ist wirklich schon irre. Weil das im Kind ja oftmals auch noch viel schwieriger ist, wie im Erwachsenen, ist ähnlich wie mit dem Tier, gell? Weil du ja ganz andere Kommunikation hast. Und das ist dann oft, was die Leute dann machen, ist schon wirklich irre.
Ja, ich finde, es ist halt eine Aufklärung nötig. Ne? Auch die, also Aufklärung unter den Ärzten, aber halt auch unter den Eltern, dass die Eltern wissen, okay, ein Antibiotikum für ein Kind ist vielleicht in gewissen Momenten unumgänglich und auch notwendig. Aber man muss dann auch wissen, was macht man danach? Mal hier so 3 Wochen lang Omnibiotik aus der Apotheke nehmen und dann zu meinen, okay, jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Aber ist schon mal besser wie nichts.
Es ist besser als nichts, aber ein Darm lässt sich nicht in 3 Wochen aufbauen. Ne? Ja. Also nach so einer Antibiotika-Aufnahme würde ich persönlich sagen, braucht man mindestens 1 Jahr, vielleicht sogar 2 Jahre Darmpflege, Darmarbeit. Nicht nur mit Probiotika, sondern auch mit Präbiotika und auch Dinge, die halt auch die Darmschleimwand beruhigen. Da müsste man schauen, ob dann irgendwie Entzündungen vorhanden sind oder nicht und dann wirklich gezielt aufbauen. Und das machen tatsächlich die wenigsten. Also ich frage auch oft in meinem Freundeskreis, so, das Kind hatte wieder Mittelohrentzündung, hast du Antibiotikum gegeben? Ja, habe ich, mussten wir und so. Okay, und was machst du jetzt? Dann kommt dann oft so Ratlosigkeit. Klar, man kann das den Eltern jetzt auch nicht vorwerfen. Es ist halt oft Unwissen auch, weil auch der Arzt, ne, der Kinderarzt, der das Antibiotikum verschreibt, der müsste ja eigentlich meiner Meinung nach dann auch aufklären und sagen, hey, jetzt müsste aber den Darm von dem Kind mal gezielt wieder aufbauen, weil was ist halt dann das Problem? Der Darm wird nicht aufgebaut, dann kommt der nächste Virus, dann kommt das nächste Bakterium, dann kommt Streptokokken, dann kommt hier, dann kommt das nächste. Ne? Das Immunsystem geht nach unten, die Darmflora ist halt größtenteils kaputt durch das Antibiotikum und dann ist man in so einem Kreislauf und dann wird das Kind ständig wieder krank. Dann
ja, ich meine, die Frage ist natürlich immer bei mir, es stellt sich immer die Frage, warum du Kinder ständig Mittelohrentzündung gibst. Da gibt es natürlich auch spannende Sachen.
Oh ja, da bin ich auch tief drin in dem Thema Mundatmung tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das mit den Mittelohrentzündungen auch in Verbindung gebracht hast. Also Kinder, die mit offenem Mund schlafen und durch den Mund atmen. Und sowas passiert auch oft schon als Baby, wenn zum Beispiel das Zungenbändchen verkürzt ist. Das nennt sich dann orale Restriktion. Also alle Eltern da draußen, die kleine Babys haben, achtet mal darauf, wenn die Babys schlafen, ob die Zunge oben am Gaumen ist. Weil die Zunge formt den Gaumen oben. Und der Gaumen ist der Boden von der Nase. Und wenn der Gaumen nicht richtig ausgebildet wird, dann wird die Nase nicht richtig ausgebildet und auch die Kanäle, die zu den Ohren führen, werden nicht richtig ausgebildet. Das heißt, diese Kinder oder Babys, die von Anfang an mit offenem Mund schlafen oder durch den Mund atmen, da entwickelt sich das ganze Nasen-Ohren, der Bereich nicht so richtig. Später gibt es dann auch Probleme mit den Zähnen, weil dann der Kiefer nicht ausgebildet ist. Die bleibenden Zähne haben nicht genug Platz. Aber es kommen immer wieder die diese Mittelohrentzündungen, weil das Zähne, Ohr nicht richtig belüftet wird.
Für die Zähne ist super interessant, was die Zunge macht generell. Das, was meisten Leute mit Kieferproblemen nicht verstehen, was die Zunge macht. Naja, das Thema ist natürlich, mit Mittelohrentzündung ist natürlich auch, was die Zunge macht. Die Zunge wird motorisch gesteuert vom Nervensystem. Alles weiß er, was die wenigsten verstehen, ist, dass die übergeordnete Störung im Nervensystem liegt. Und man kann natürlich sagen, warum hat der eine eine Mundatmung? Da kann man schon wieder philosophieren. Die Frage ist immer, was die meisten Menschen vergessen, ist, dass vorher, dass der Körper so funktioniert, der kriegt einen Stimulus aus den Rezeptoren zum Gehirn und das Gehirn produziert eine Muskelantwort. Das ist die Basis vom Leben. Und nur aufgrund, weil eine Muskelantwort kommt, kommt auch über irgendwas, dass eine Zunge sich gut oder schlecht bewegt. Verstehst du?
Ja.
Und das Thema ist oft, dass du natürlich Kinder anschaust und denkst dir, okay, was ist mit dem Kiefer? Da kann man natürlich wieder schauen, was haben die Vorfahren gemacht? Kommt überhaupt eine Kiefermuskulatur? Aber du siehst halt Mängel immer am Ende des Tages irgendwo in Sache vom natürlich, dass das Immunsystem struggelt. Du siehst es aber genauso in der Motorik. Also du siehst zum Beispiel, kannst du einfach sehen bei Männern, die einen starken Kiefer haben, die einen starken Körperbau haben, dann ist bei du wirst bei denen allen sehen, dass die als Kinder meistens nicht so infektanfällig waren. Du wirst sehen, dass die meistens eine bessere Zahngesundheit haben. Das klingt wirklich so abgefahren, wie es ist.
Ja,
du wirst sehen, das wirst du auf allen Ebenen sehen. Weißt du, und da kannst du natürlich immer sagen, war die Ernährung richtig? Hat das Nervensystem gut wirklich? Das schaltet sich halt alles so ein bisschen miteinander. Was haben die Vorfahren schon richtig gemacht? Mhm. Verstehst du?
Man sieht es auch schon mittlerweile optisch in der Gesichtsform. Ne? Kennst du dieses Long Face zum Beispiel, wenn halt das Gesicht sehr schmal und lang ist, dann ist auch die Kiefer und die Knochenstruktur im Kiefer relativ schmal ausgebildet und die Zähne haben dann wenig Platz.
Ja, ja.
Und das geht halt oft dann auch so weit zurück auf die Ernährung der Mutter vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft. Ne? Wie viele Mineralien sind tatsächlich dort angekommen? Wie viel Kalzium? Kalzium ist ja das wichtigste Mineral. Ist das wirklich da damals in der Schwangerschaft in ausreichender Form zur Verfügung gewesen, um diese Knochenstrukturen auszubilden?
Voll. Das heißt, wir fassen eigentlich schon zusammen mit einem einfachen Satz. Wichtig für Kinder ist gutes Fleisch, Eier, gute Milchprodukte, um einfach für verschiedene Sachen, die für die Entwicklung des Kindes wichtig sind, das Ganze zu gewährleisten.
Richtig.
Dass ein Kind gesund bleiben kann. Natürlich ist wichtig, dass sie natürlich Obst und Gemüse essen, aber ich glaube, das versteht jeder. Aber ich glaube, die Menschen verstehen oft wenig, wie wichtig gute Eier sind. Also das ist immer wieder das Thema. Wie wichtig gutes Fleisch für die Entwicklung ist, gerade weil wir uns ein bisschen vom intuitiven Denken doch entfernen, weißt du, vom
Fleisch
natürlichen.
Und Fisch. Fleisch und Fisch.
Fleisch und Fisch, genau, Fisch haben wir gar nicht besprochen. Super gut. Also ich glaube, da waren unglaublich viel wertvolle Sachen dabei. Und ja, ich hoffe, dass wir das irgendwie nochmal hinkriegen, dass wir noch eine dritte Folge machen. Mir wird sogar fast ein Thema einfallen. Und ja, herzlichen Dank erstmal. Ganz großes Kino. Dank dir vielmals. Und
sehr gerne, sehr gerne. Nehmt eure Kinder mit in die Küche. Das hilft am besten. Die sollen zuschauen, die sollen mit zum Bauern fahren und sehen, dass wie diese Tiere leben, wie sie aufwachsen, wo unser Fleisch herkommt, wo unser Gemüse herkommt. Die sollen das sehen, die sollen das in die Hand nehmen, in der Küche verarbeiten, mit bei Kochen helfen. Das ist schon wirklich ja ein für das Leben dieser Kinder und für die Gesundheit schon mal ein erster großer Schritt.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ciao.
Ciao.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn und hinterlasse eine Bewertung auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Wenn du irgendwelche Themen hast, die dich interessieren, die wir besprechen sollen, schreib uns bitte. Bis zum nächsten Mal, dein Christian.